Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Herz bellt, das Interview. Heute sprechen wir mit Christiane Jacobs von Sprichhund. Hallo Christiane!
Hallo Anja, freut mich sehr, dass ich hier sein darf und ja, da bin ich.
Das freut mich auch sehr, denn heute haben wir wieder ein mega, mega, mega wichtiges Thema, was mir am Herzen liegt: Hundebegegnungen. Viele werden jetzt vielleicht sagen, oh ja, ich treffe auf einen Spaziergang dann schon mal Hunde und meistens geht das gut. Eben meistens, Fragezeichen, geht es tatsächlich gut oder ist das einfach nur Management? Was kann ich dafür tun, damit es tatsächlich immer gut geht? Es gibt so viele Sachen, die dazu berücksichtigen sind. Wir haben ja auch schon mal ein Thema, beziehungsweise ein Interview zum Thema Hundesprache, Körpersprache geführt und heute das Thema Hundebegegnungen. Du hast dazu ein Arbeitsheft entwickelt. Magst du das und dich natürlich bitte einmal kurz vorstellen?
Genau, ich zeige erstmal einmal das Arbeitsheft, dann ist der Fokus nicht ganz so auf mich. Ja, das ist ganz frisch rausgekommen. Ich bin mega stolz darauf, weil ich finde, Hundebegegnung ist ein super wichtiges Thema. Vor allen Dingen auch ein Thema, was fast jeden Hundehalter beschäftigt. Weil selbst wenn ich einen Hund habe, der unproblematisch ist, kommen mir natürlich Hunde entgegen, die ausrasten, die problematisch wirken, wo ich Angst vor habe, wo mein Hund Angst vor hat. Also es betrifft uns alle, weil wir fast alle auf unseren Runden täglich andere Hunde treffen. Ja, ich bin Christiane Jacobs. Ich sollte mich noch vorstellen, tue ich also noch mal ganz schnell. Ich habe vor 2,5 Jahren oder ja knapp 3 Jahren das Projekt Sprichhund ins Leben gerufen. Das ist eine Online-Plattform, die sich damit beschäftigt, Hundehaltern die Körpersprache der Hunde näher zu bringen, aber auch Hintergrundwissen zu vermitteln und auch Lernverhalten. Also mir ist es total wichtig, dass ein Hundehalter Zugriff hat auf Informationen, die ihm helfen, seinen Hund besser zu verstehen. Und ich treffe immer noch sehr, sehr viele Missverständnisse. Ich habe zu der Gruppe auch begleitend eine Facebook-Gruppe. Und da trifft man immer wieder auf ganz viele Missverständnisse. Das fängt an mit, ja, der Hund wedelt mit der Rute, der freut sich. Ja, kann sein. Kann aber auch sein, dass er einfach nur aufgeregt ist. Und das sind so Sachen, da möchte ich ganz einfach aufklären. Und deswegen ist die Webseite, die es gibt, mittlerweile riesengroß geworden. Es ist mega cool, was es da alle gibt. Ich habe Trainerkollegen, die mit auch Artikel schreiben für die Seite. Also ich mache das nicht alleine, Gott sei Dank. Aber ein großer Teil hängt natürlich an mir. Und unter anderem, um wieder zurückzukommen zum Thema, habe ich dieses Arbeitsheft gemacht. Einfach um Hundehaltern so ein bisschen mal eine Anleitung an die Hand zu geben. Gar nicht ins Training einzusteigen. Also Training ist natürlich wichtig, auch bei Hundebegegnungen, auch wenn es Problematiken gibt. Aber für mich ist in erster Linie erstmal wichtig zu erkennen, was kommunizieren die Hunde untereinander? Woran kann ich festmachen, dass so eine Begegnung entspannt abläuft oder unentspannt abläuft? Wann lasse ich eine Begegnung zu überhaupt? Tatsächlich lasse ich meinen Hund nicht zu jedem Hund. Und ich stoppe den Besitzer dann in dem Fall. Also sage jetzt hier so, stopp, halt, bitte nicht, wir möchten nicht. Das mache ich übrigens nicht nur, wenn ich sehe, dass der andere Hund angespannt ist und ein Problem hat. Also da gibt es Anzeichen für, die auch in diesem Arbeitsheft halt sehr gut beschrieben werden. Sondern ich stoppe die anderen auch, wenn ich sehe, dass mein Hund ein Problem hat. Dass mein Hund ganz offensichtlich droht. Also mittlerweile kennen viele meinen Hund. Das ist ein Kleinpudelrüde Knicker. Der ist beige. Fachkreisen nennt man es Aprikot. Aber es ist ein beiger, kleiner, lockiger Pudel. Der sieht extrem niedlich aus, der ist also kurz geschoren, der sieht aus wie ein Teddybär, der sieht süß aus, der sieht nett aus und trotzdem droht er manchmal. Der sagt manchmal, vor allem kleineren Hunden, stopp, du bleibst auf Abstand, ich will dich nicht näher hier haben. Und trotzdem führen die Leute ihre Hunde weiterhin. Und wenn ich dann stopp sage, passiert es mir tatsächlich oft, dass die Leute mich beschimpfen und sagen, hey, was soll das denn? Und meiner ist ganz nett und so. Und ich sage, ja, ihrer vielleicht schon. Aber meiner sagt gerade, kommst du jetzt näher, gibt's was auf dem Deckel.
Das heißt, das Arbeitsheft, was du entwickelt hast, ist recht großformatig. Mhm. Das nehme ich natürlich als Hundehalter nicht mit auf den Spaziergang. Und es ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch tatsächlich für Hundehalter, nicht für Trainer. Also man muss kein Trainer sein, um mit diesem Arbeitsheft arbeiten zu können, sondern jeder verantwortungsvolle Hundehalter, der eben Hundebegegnungen vernünftig managen möchte, nenne ich das jetzt einfach mal, ein entspanntes Miteinander haben möchte auf den Spaziergängen, für den ist dieses Buch konzipiert. Wie ist denn das Buch aufgebaut? Also ich lese es zu Hause und dann mal schauen, was passiert, oder was habe ich mir unter dem Buch vorzustellen?
Also ich würde es tatsächlich Woche für Woche abarbeiten. Also wenn wir jetzt mal hier reingucken, es ist strukturiert aufgebaut. Also wir haben hier als erstes, also natürlich als erstes die Einleitung. Dann haben wir zum Beispiel die Individualdistanz. Da wird erklärt, woran ich festmache, in welchem Rahmen und in welchem Abstand sich mein Hund noch wohlfühlt zu anderen Hunden, woran ich das festmachen kann. Und dann gibt es auch immer eine Verlinkung zu weiteren Informationen. Das heißt, das Heft ist so gehalten, dass es recht kurz ist und auf den Punkt, dass man also jetzt nicht stundenlang lesen muss, sondern man hat wirklich, zack, fünf oder 10 Minuten, dann hast du dieses erste drin. Und dann kommen wir auch schon direkt zur Beobachtungsaufgabe. Und da kann man sich, es ist immer so schwierig mit der Kamera.
Man hat also auf der einen Seite hat man Linien, da steht Beobachtungsaufgabe, das heißt, es wird auf einer Seite etwas beschrieben und auf der anderen Seite halte ich praktisch meine Beobachtungen fest, richtig?
Genau, also jetzt hier zum Beispiel zu dieser Individualdistanz, ein super mega Wort übrigens, steht, beobachte in den nächsten Tagen, in welchem Abstand sich dein Hund noch wohlfühlt, wenn ein anderer Hund auftaucht. Man soll auch notieren dann halt, welche Veränderungen man sieht und was passiert, wenn der andere Hund näher kommt. Also dadurch schult man natürlich auch so ein Stück weit sein Auge, um überhaupt erstmal hinzugucken.
Also das heißt, ich achte aber nicht nur auf meinen Hund, sondern ich achte sehr wohl auch auf das, was mir entgegenkommt, richtig?
Genau. Also es ist ja immer eine Kommunikation zwischen allen beteiligten Hunden in dem Moment. Und die findet tatsächlich schon auf sehr, sehr große Distanzen statt. Also ich habe da mal ein Gespräch von meinem Hund mit einem weiteren Hund im Park beobachtet, über 100 Meter oder so. Und die haben ganz klar gesagt, ey Alter, bleib bloß da. Ist ja alles meins. Ne? Also so überspitzt gesagt. Und als die Halterin dann immer näher kam, wurde das immer deutlicher. Aber die haben das tatsächlich weit über 100 Meter schon gesagt. Und das sind Anhaltspunkte, die man halt bekommt, wenn man überhaupt erstmal hinguckt.
Ne? Also das heißt aber im Umkehrschluss auch, ich könnte sehr wohl, wenn ich meinen Blick schule, auch sehen, diese Begegnung ist okay. Mein Hund freut sich tatsächlich, weil du hattest eingangs das mit dem, der Hund wedelt, doch, der freut sich. Also natürlich kann ich daran auch sehen, doch, der freut sich tatsächlich, der hat Spaß, denn da hinten kommt tatsächlich sein Freund um die Ecke und das ist für ihn was Gutes. Das heißt, ich schreibe zum einen auf, oha, da hinten kommt der, ich nenne es jetzt mal Erzfeind um die Ecke, der sagt, bleib mir vom Fell. Wie sich der Hund praktisch bewegt und alles, wie sich mein Hund bewegt, schreibe ich auf. Aber genauso, wie bewegt sich denn mein Hund oder das Gegenüber, wenn es halt der super Spielkumpel ist, wo es wirklich immer ganz toll läuft. Das sind dann schon tatsächlich Unterschiede, die ich dann da sehe, richtig?
Genau. Und um da überhaupt erstmal ranzukommen, macht es halt Sinn, alles einzeln aufzudröseln. Also in diesem einen diese Wohlfühldistanz. Es geht dann weiter mit der Sache mit den Pfeilen. Das heißt, da wird aufgedröselt, was es bedeutet, wenn der Hund die Ohren nach vorne macht, nach hinten macht, was einem das für Hinweise gibt. Dazu gibt es natürlich auch wieder eine Beobachtungsaufgabe, also wirklich zu jedem. Dann geht es zu einem ganz wichtigen Punkt, und zwar dem Blickkontakt. Blickkontakt sagt extrem viel aus in Hundebegegnungen. Zum Beispiel, wenn die Hunde sich permanent anstarren, dann ist das ein Drohen. Ne? Also man sieht dann auch oft ein Fixieren, aber man sieht auch eine Problematik. Also wenn zum Beispiel bei uns ein Hund auftaucht und mein Hund kann nicht mehr weggucken, dann weiß ich in dem Moment, der sieht das als Bedrohung und dem geht es nicht gut dabei. Das heißt, es ist nicht immer nur ein Hinweis darauf, dass mein Hund jetzt droht, sondern auch ein Hinweis darauf, dass er diese Gefahr nicht aus dem Auge lassen kann. Da muss man natürlich genau hingucken. Und da muss man sich halt noch die nächsten ganzen Sachen angucken. Dann gibt es die Ausrichtung der Körperachsen. Also wie sind die Hunde zueinander? Und auch da gibt es dann natürlich wieder eine Beobachtungsaufgabe.
Das heißt, wäre ja, wenn ich einmal kurz einhaken darf, das wäre ja dann das, wo wir gerne auch auf das Interview zum Bereich Körpersprache, Kommunikation, Körpersprache mit dem Hund. Ich werde es unter dieses Video auch noch verlinken. Da hatten wir ja schon ein super Interview. Das heißt, man kann sowohl das Arbeitsheft als auch das Interview Körpersprache gerne parallel machen, richtig?
Ja, natürlich. Also das ist, umso mehr man weiß, umso wichtiger und umso besser kann man natürlich Situationen einschätzen. Dieses Arbeitsheft ist so eingeteilt, dass man wirklich Schritt für Schritt macht, weil wir natürlich ein Problem haben. Wenn ich dir jetzt die Aufgabe geben würde, du guckst jetzt mal, in welchem Abstand sich dein Hund noch wohlfühlt. Du guckst, wo der hinguckt, du guckst, wie der ausgerichtet ist und was die Ohren machen. Das schaffst du nicht. Das schafft dein Gehirn nicht, weil wir immer eine selektive Wahrnehmung haben. Das heißt, unser Gehirn sorgt dafür, dass wir nur die Sachen wahrnehmen, die das Gehirn als wichtig einstuft. Das ist natürlich nicht immer wirklich das Wichtige. Die gute Nachricht ist, wir können das trainieren. Und deswegen ist dieses Heft auch tatsächlich so aufgebaut. Das heißt, wenn ich als erstes anfange und gucke, in was für einem Abstand fühlt sich mein Hund noch wohl, dann gucke ich, wie lange guckt er zum anderen Hund. Das mache ich eine Woche später. Ne? Also ich gebe mir eine Woche oder zwei oder drei, egal wie lange, und suche mir immer wieder ein anderes Thema aus. Dann gucke ich, hier haben wir zum Beispiel auch noch die Route drin. Ganz spannendes Thema auch. Ne? Route in Hundebegegnung. Dann beobachte ich das bei meinem Hund, dann beobachte ich das bei anderen Hunden. Dafür lasse ich mir Zeit. Und umso mehr ich beobachte und mich immer auf einzelne Körpersachen beschränke, umso mehr lernt mein Gehirn gleichzeitig wahrzunehmen. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Hund unterwegs bin, sehe ich für mich die wichtigen Schlagzeilen, weil da geht es drum. Also es gibt Hunde, da wird man feststellen, während dieser Beobachtungsaufgaben, dass die Ohren einem so gut wie überhaupt keine Hinweise geben, weil die sind halt am Kopf, ne, wo sie hingehören. Und der Hund kommuniziert nicht so viel mit den Ohren. Mein Hund aber zum Beispiel, da sind die Ohren, die sind für mich total wichtig. Die zeigen mir immer, was er als nächstes tut. Also wenn er reglos da steht, ist das Ohr der erste Hinweisgeber, ob es nach vorne oder nach hinten geht bei ihm, ne? Weil es halt nach vorne oder nach hinten geht. Und so gibt es halt Hunde, die machen das mit der Rute, mit dem Körperschwerpunkt. Und es macht halt total viel Sinn, sich das einzeln anzugucken und das dann tatsächlich zu notieren. Jetzt gehen wir es auch ganz durch. Also wir haben die Rute, wir haben die Annäherungsgeschwindigkeit, die auch ganz entscheidend ist. Also es macht einen Unterschied, ob ein Hund auf den anderen zugeballert kommt, ganz gerade, und ne, oder ob der langsam im Bogen läuft, ob der stehen bleibt, ob der lauert. Das sind also auch Punkte, die hier drin sind. Also es gibt ein Lauern, es gibt ein Einfrieren, ganz wichtiger Punkt. Und was ich in Hundebegegnungen extrem wichtig finde, sind Stressanzeichen. Also ich finde, jeder Hundebesitzer sollte Stressanzeichen an seinem Hund erkennen können. Das ist extrem wichtig. Es ist aber oft leider tatsächlich nicht so. Und da mag ich mich auch gar nicht rausnehmen. Also ich habe, als ich den Knicker neu kriegte, Knicker ist mein erster Hund, bin also Ersthundbesitzer tatsächlich mit Stolz. Und der Knicker hatte wahnsinnig viel Stress und hat sich extrem viel gekratzt. Und der Tierarzt sagte, es ist wahrscheinlich eine Futterallergie. Der Hundetrainer sagte damals dasselbe. Und letztendlich war es Stress. Na, und es hat mir keiner gesagt, und ich habe es nicht gewusst, dass Hunde sich aus Stress kratzen. Und ja, es war Stress. Deswegen ist, finde ich, so wichtig, dass Hundebesitzer sich mal mit diesem Gedanken Stressanzeichen auseinandersetzen. Und dann haben wir noch, quasi so zum Ende, haben wir einmal eine Übersicht, wie eine entspannte Annäherung aussieht, aber auch wie eine angespannte Annäherung aussieht. Und es ist so, dass ich tatsächlich im Vorfeld immer entscheide, also fast immer, sofern ich das kann, sofern die anderen Leute und Hunde mich dazu das machen lassen, entscheide ich im Vorfeld, ob ich eine Begegnung für sinnvoll erachte und die zulasse oder auch nicht. Weil wenn im Vorfeld schon ganz viele Anzeichen sind, dass diese Situation oder dieser Direktkontakt angespannt sein wird, weil die Hunde sich lange angucken, weil die frontal aufeinander ausgerichtet sind, weil meiner zum Beispiel einfriert. Das bedeutet, die bleiben stehen, die bleiben auf der Stelle stehen, wo sie gerade sind und frieren ein, also wirklich. Und das deutet auf einen starken Konflikt hin im Hund. Das heißt, der ist in dem Moment handlungsunfähig, der nimmt eine Bedrohung wahr. und weiß jetzt nicht, ob er mit Flucht oder Angriff reagieren soll. Dementsprechend steht er da wirklich hilflos. Und wenn ich sowas sehe, also auch wenn ich das beim Gegenüber sehe, lasse ich meinen Hund schlichtweg nicht dahin, weil beide Hunde von der Situation letztendlich nichts haben. Also ne, der einfriert, fühlt sich sowieso mistig, ne, mal nett ausgedrückt. Und der hingeht, ja, der lernt nun auch nicht viel Gescheites und der kriegt ja auch kein Gegenüber, was locker mit ihm kommuniziert und entspannt ist, sondern ne, es kann auch immer eskalieren dann in den Situationen, wenn einer so extrem angespannt ist. Und da gibt es also nochmal auch in diesem Arbeitsheft Hinweise, woran man das erkennt.
Und das ich heißt, glaube, wenn ich das Arbeitsheft in meinem Tempo durchgearbeitet habe, tatsächlich auch die Aufgabenstellungen, bitte notiere dir. Es ist tatsächlich so, das wird wissenschaftlich bewiesen, was man aufschreibt, bleibt auch tatsächlich hängen. Was man sieht, ist schön. Was man anschließend eben sich notiert, ist tatsächlich auch abgespeichert. Wenn ich das Arbeitsheft dann durchgearbeitet habe, dann spreche ich zumindest schon mal deutlich mehr Hund als vorher. Das heißt, es ist ein kleines Übersetzungsbuch vielleicht dann sozusagen, was ich mir für meinen Hund erstellt habe und was mir dann natürlich auch hilft, Situationen richtig einzuschätzen. Ne? Dass ich eben sage, ja, nur weil der Hund wedelt, heißt das noch lange nicht, der ist jetzt richtig gut drauf. Und ich kann dann, wenn ich es eben wirklich, ja, ich sage einfach mal, mit Muße mache, auch sagen, ich habe es durchgearbeitet und ich weiß, was als nächstes passiert. So wie du sagtest, oh ja, wenn der Knicker das Ohr so und so hat, dann weiß ich genau, dann passiert das und das. Und wenn ich das ja schon praktisch im Vorfeld sehe, weil der Hund es mir ja sagt mit seiner Körpersprache, habe ich natürlich die Möglichkeit, entsprechend zu reagieren, richtig?
Genau, du hast einmal die Möglichkeit zu reagieren. Du hast aber auch, wenn du das durchgearbeitet hast, kriegst du viel mehr Hinweise, was in deinem Hund vorgeht. Und du hast den Vorteil, dass du viele Situationen besser einschätzen kannst und zum Beispiel auch siehst, also das habe ich beim Knicker oft, der ist eigentlich mehr introvertiert, das heißt, der hält fast immer die Klappe in Hundebegegnungen, was für Menschen, also auch für mich natürlich sehr angenehm ist, weil er ist sehr unauffällig, ne? Bellender Hund, der nach vorne geht, ist peinlich für viele Menschen und ich kann es auch verstehen. So, und wir haben aber tatsächlich auch manchmal Situationen, da kommt uns dann ein anderer Hund entgegen und ich sehe im Vorfeld, also der fängt an zu drohen, der richtet sich frontal aus, der guckt direkt auf den Knicker, der kommt immer näher, der senkt den Kopf ab, der fängt also an zu lauern und dann ist der Mensch führt den ja weiter auf mich zu. Manchmal hast du auch einen engen Weg, dann komme auch ich nicht richtig da weg und wir können nicht richtig ausweichen. Und irgendwann ist diese Individualdistanz vom Knicker unterschritten und dann geht der Knicker bellend nach vorne. Und ganz oft trifft mich dann so von diesen Menschen so ein Blick, so nach dem Motto, da müssen sie aber mal was machen, ich reiß aber ganz schön aggro. Und ich sage dann zu meinem Hund tatsächlich, ey, alles gut, ich habe es gesehen. Der war echt scheiße, der andere. Und das bringt mir ganz viel Verständnis, weil ich einfach verstehe, warum mein Hund in dem Moment nach vorne geht. Nicht, weil er der Arsch ist oder weil er gesagt hat, ist alles meins hier und ich bin der, ne? Sondern weil der bedroht wird. Der wird 100 Meter von vorne wird der bedroht und irgendwann kommt der andere so nah, dass der einfach die Nerven verliert, ne?
Das und, heißt eigentlich, dass der Hundehalter, der dir entgegenkommt, nicht sieht, dass dein Hund, dass sein Hund, naja, geflissentlich nett lächelnd die Mittelkralle dem Knicker gegenüber streckt, genau. Sondern sein Hund ist ja ruhig, der sagt ja nichts, ja, der sagt nichts, das heißt, er bellt nicht. Sagen tut er sehr wohl was mit seiner Körpersprache und der Knicker reagiert dann nur dementsprechend darauf, richtig?
Genau, und das ist einer der Gründe, warum es dieses Heft gibt, nicht um den Knicker zu schützen oder zu erklären, sondern einfach nur, weil ich auch deutlich machen will, wie viele Kommunikationsmöglichkeiten unsere Hunde nutzen, bevor die laut werden. Und nicht der laut ist, ist grundsätzlich der Böse. Also Böse sowieso grundsätzlich in Anführungsstrichen. Ich finde es ganz schlimm, wenn man Hunde in Lieb und Böse einteilt. Also die reagieren auf Bedrohungen oder auf irgendwas. Ne? Also die sind deswegen nicht böse oder lieb. Und deswegen denke ich, macht es Sinn, wenn man dieses Heft halt wirklich durchgeht, um einfach mal für sich ja überhaupt bewusst zu kriegen, was man alles sehen kann. Und ich habe natürlich in den letzten Jahren den Hund, also den Knicker, permanent beobachtet. Ich bin also wie so ein Stalker und glotzt da ständig drauf. Mehr oder weniger unauffällig natürlich, weil der sehr sensibel ist. Und es gab auch immer mal wieder Situationen, wo ich mir einfach nicht sicher war, was passiert denn jetzt? Und es hat sich immer bestätigt. Also langer Blickkontakt ist doof, frontale Körperausrichtung ist doof, angespannt ist doof. Und ja, fast immer passiert dann das, was ich vermutet habe. Und man kann halt so viel helfen, wenn man dann die Distanz vergrößert und wenn man weggeht. Was mir nochmal wichtig ist, also dieses Arbeitsheft sind keine Trainingsansätze drin, bewusst nicht gemacht, weil ich ganz einfach der Meinung bin, dass wenn ein Hund wirklich echte Probleme in Hundebegegnungen hat, dann gehört da ein Trainer mit zu. Dann gehört da ein guter Trainer mit zu, der einem hilft, der einen unterstützt. Also da findet man auch auf der Sprich-Hund-Seite die Trainerlisten vom IWH und von Trainieren statt Dominieren, wo man sich sicher sein kann, dass das gute Trainer sind, die also nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und positiven nach positiver Verstärkung trainieren. Und das ist mir total wichtig. Und deswegen habe ich gesagt, ich lasse da Trainingstipps und Trainingsansätze komplett raus, weil ja, da kann man viel falsch machen und da kommt es auch dann wirklich manchmal darauf an, dass man vom Timing her genau richtig ist und so. Hier geht es wirklich erstmal nur darum, den Hund zu verstehen, die Kommunikation lesen zu können und für sich so ein Gefühl zu kriegen, haben wir wohl ein Problem oder haben wir keins? Ne? Und ja.
Also in erster Linie geht es tatsächlich erstmal um die wertfreie Beobachtung. Tatsächlich, was sehe ich? Weil das Problem bei Menschen ist ja in der Regel, er sieht und interpretiert sofort. Der Hund wedelt, der ist freundlich. Das wäre jetzt schon mal eine Fehlinterpretation in mancher Situation. In manchen Situationen kann es stimmen. Das heißt, es geht in erster Linie darum zu lernen, den Hund zu beobachten und diese Beobachtung möglichst wertfrei erstmal aufzuschreiben und dann sich hinzusetzen und zu überlegen, was bedeutet das in der Situation für meinen Hund? Weil wir hatten ja, ne, wedeln kann sehr wohl bedeuten, der Hund freut sich. Ja, das kann es bedeuten. Es kann aber auch bedeuten, in einer anderen Situation, boah, ey, ich bin hier total gestresst und ich freue mich jetzt gerade sowas von überhaupt nicht. Jetzt wäre meine Frage, du weißt, ich bin ein Liebhaber von gedruckten Büchern und Schreiben und allem. Das ist super toll. Aber wenn ich jetzt mal eine Frage habe zu dem Thema, wäre ich dann bei dir zum Beispiel in der Facebook-Gruppe denn dann richtig? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es einfach auch in gewissen Situationen, die man dann beobachtet hat, eine Rückfrage gibt, nämlich ob dann die Interpretation, die man dann hinterher gemacht hat, die richtige ist. Finde ich dann auch bei dir, du hattest eine Facebook-Gruppe, glaube ich, erwähnt, finde ich dann da auch Hilfe?
Wenn du Glück hast, ja. Nein, findest du. Tatsächlich hatten wir das Thema Hundebegegnung auch schon mal in der Gruppe als Monatsmotto. Das heißt, man kann auch im Nachhinein immer noch alle Fragen rund um dieses Thema Hundebegegnung, also nicht nur um das Arbeitsheft, mit dem Hashtag Hundebegegnung versehen und dann auch stellen. Was mir aber tatsächlich immer wieder auffällt, ist, dass der, ich nenne es mal der normale Hundehalter, hört sich blöd an, ne? Aber ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll, also es gibt ja Hundehalter, die fangen jetzt erst an, sich mit der Körpersprache vom Hund zu beschäftigen.
Dazu ist jetzt es nie zu spät, Liebes. Wenn ich das heute mache, dann ist heute genau der erste Tag, wo ich anfange, es richtig zu machen.
Genau, aber dann haben wir tatsächlich ganz oft die Vorstellung bei den Hundehaltern, dass die ein Video, also man kann auch Videos in die Gruppe stellen, man muss aber immer selber ein Stück weit beschreiben, weil ich halt nicht will, dass die Leute nur ein Video einstellen und sagen, ey, was siehst du da oder was ist das für eine Hundebegegnung, was passiert da? Mir ist halt wirklich wichtig, auch in der Gruppe, dass die Menschen selber üben, dass die Menschen selber die Verantwortung übernehmen und sagen, ich möchte das gerne verstehen. Also ich bin keine Gruppe, wo man, oder bei uns ist keine Gruppe, wo man nur konsumieren kann. Also das kann man mit Fremdvideos und kann sich das angucken, aber es ist wirklich jeder angehalten, selber zu beschreiben. Und was mir aber immer wieder auffällt, ist, dass gerade Anfänger denken, wenn man jetzt ein Video einstellt von 20 Sekunden, wo du zwei Hunde in der Interaktion siehst, dass man daraus schlussfolgern kann. Was hat der Hund für einen Charakter? Was passiert in der Situation? Wie ist die Beziehung zwischen diesen beiden Hunden? Und noch viele tausend andere Vorstellungen, die haben. Oder manchmal hast du ein Video von 5 Sekunden. Also siehst du so ein Ohr nach vorne und hinten gehen und dann wollen die Leute eine komplette Analyse von dem Hund haben. Dass ich denke, hey Mann, das Problem ist ja halt, so wie auch bei uns Menschen, ich sage es immer ganz gerne, ich habe ja einen Mann und den ohne Worte zu verstehen, ist wahnsinnig schwierig. Ich finde es beim Hund ein kleines bisschen einfacher, manchmal.
Ich verstehe meine Hunde auch oftmals besser als mein Mann, dass man nur so am Rande bemerkt.
Genau, aber das Problem ist natürlich, ich kann den Hund nie fragen. Und die sind sehr individuell, schon rassebedingt, haben die totale Unterschiede in der Körpersprache. Und ich beobachte meinen Hund jetzt natürlich schon seit knapp 9 Jahren, so alt ist er, aber wirklich gezielt und bewusst seit 5 oder 6 Jahren und analysiere da ständig dran rum und gucke, und was bedeutet was. Und immer noch stehe ich vor Fragezeichen, einfach weil ich ihn nie fragen kann, ob ich richtig liege. Ein super Beispiel war, der stand immer im Park, ne, und fror ein, also der stand da reglos. Und ich denke, oh mein Gott, der hat voll das Stressproblem gerade, ne? Was ist los mit dem Hund? Und ich habe Tage überlegt, was kann da sein? Also wirklich über Wochen. Und dann war es mal wieder weg, dann kam es wieder. Und irgendwann habe ich so einen ganz kleinen Hinweis, da sehe ich, ach guck mal, der steht immer an derselben Stelle in dem Park und der guckt immer da oben zu dem Eingang oder mal unten zu dem Eingang. Da kam es immer darauf an, welche seiner Freundinnen, seiner Kleinen, er hatte mehrere kleine Freundinnen, kurz vor der Läufigkeit stand. Der war also nicht eingefroren, der wartete schlichtweg, dass sie da oben auftauchten. Ne? Und das fand ich ein super Beispiel. Ich habe mir wochenlang Sorgen gemacht, ne? Und habe gedacht, boah, was hat der jetzt schon wieder? Ne? Weil der hat halt auch immer irgendwas. Nee, der hatte gar nichts. Der wartete auf seine Freundin und dass die richtig läufig wurde. Aber das finde ich ein total schönes Beispiel, dass man halt ja auch oft auf einer falschen Fährte ist. Und du kannst
ja,
nicht.
Wichtig ist ja überhaupt, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Weil wer sich mit dem Thema Körpersprache, Hundebegegnungen nicht auseinandersetzt, der ist für mich prinzipiell auf der falschen Fährte. Weil ja, da kann einfach viel passieren. Und ich denke, vielleicht kannst du mir das auch bestätigen, wenn man sich damit auseinandersetzt und vielleicht manchmal denkt, ups, da ist was, und denkt, komm, aus der Situation gehe ich raus, dass es immer besser ist, selbst wenn es in dieser Situation, sage ich jetzt mal ganz lapidar, nicht geknallt hätte, doch lieber rauszugehen, als zu sagen, oh, wird schon nichts passieren, und hinterher sind beide Hunde beim Tierarzt, weil es dann doch nicht geklappt hat. Und im Zweifelsfall sollte man, ich will hier gar nicht vom gesunden Menschenverstand, sondern vom gesunden Bauchgefühl lieber reden, wenn man selber ein komisches Gefühl hat und denkt so, ich weiß nicht, das ist mir, die Situation ist mir selber irgendwie nicht so ganz geheuer, dass man dann sagt, komm, wir gehen aus der Situation raus, weil ich denke, das ist besser, als dass hinterher was passiert, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Bauchgefühl ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und auch da ist es, finde ich, ist dieses Arbeitsheft sehr hilfreich, und das hat auch mir geholfen. Also ich hatte früher Angst vor großen Hunden im Freilauf, weil ich immer Angst hatte, dass die meinen kleinen Pudel auffressen. Das hört sich vielleicht albern an, aber es war eine ganz reale Angst für mich, die einfach da war. Und ich konnte überhaupt nicht einschätzen, ob dieser andere Hund nun freundlich oder unfreundlich kommt, ob er ihn nun wirklich frisst oder nicht. Und ich habe im Laufe der Jahre jetzt so viel gelernt, halt gerade durch diese Sachen, die in diesem Arbeitsheft auch drin sind, dass ich eine Situation und einen anderen Hund schon auf Entfernung sehr gut einschätzen kann und für mich schon mal weiß, okay, komm, der schnüffelt am Wegrand, der hat weiche Bewegungen, der guckt weg, ne? Dass ich also für mich sehe, okay, der scheint freundlich gestimmt. Man ist natürlich nie sicher, aber das haben wir sowieso. Also Leben ist ein Risiko für uns alle.
Leben ist immer lebensgefährlich.
Genau, das ist so. Aber für mich hat das extrem viel Sicherheit gebracht, weil ich halt weiß, okay, und tatsächlich ist es so, dass, boah, ich weiß nicht, dass also ich würde 70% der Hundebegegnungen als ungefährlich für uns einstufen, 20%, wo ich sage, puh, das ist ein bisschen angespannt, das könnte auch kippen. Natürlich kann eine Situation immer kippen. Die können vorher noch so entspannt sein und dann kommt der an den Popo von meinem und sagt, boah, der Sack ist das. Oder was weiß ich, was er sagt. Kann passieren, ist aber eher unwahrscheinlich, weil auch Hunde grundsätzlich natürlich nicht unbedingt ja, in dieses Verletzungsrisiko eingehen wollen. Deswegen gehen auch so viele Hundebegegnungen letztendlich gut aus, weil die selber natürlich scheuen, dass sie verletzt werden und deswegen diese Konflikte meist zwar angespannt, aber friedlich austragen. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, den Faden verloren.
Nein, also du hattest, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach gesagt, dass dir es wahnsinnig hilft, wenn du die Körpersprache bei den Hundebegegnungen richtig lesen kannst und dass du dadurch eben einfach, das hört sich so krass an, keine Angst mehr hast. Weil du weißt ja, Liebes, wenn du Angst hast, dann bist du alles andere als entspannt. Und das kriegt der Hund viel schneller mit, als du es vielleicht mitbekommst. Und ich kann mir vorstellen, wenn man selber extremst angespannt ist, da gibt es auch Beispiele, ein Hund, der vielleicht bissig ist. Der Besitzer geht mit dem Hund am Geschirr spazieren, es kommt ein anderer Hund vorbei. Der Besitzer ist total angespannt und der Hund flippt am Geschirr aus. Und wenn man diesem Hund einen Maulkorb aufzieht, sodass definitiv nichts passieren kann, sind 95% der Besitzer tiefenentspannt auf einmal, weil die wissen, es kann ja nichts passieren. Und egal, welcher Hund dann da entgegenkommt, auch der Hund ist tiefenentspannt, weil das spiegelt sich ja, ne? Wenn du entspannt bist, weil du weißt, ah ja, der Hund, der uns entgegenkommt, der läuft von mir aus im Bogen, der schnüffelt, der guckt zwar mal, klar, weil er mal guckt, was kommt denn da, aber dann guckt er wieder weg. Das gibt ja nicht nur die Sicherheit, sondern dein Befinden, das kriegt der Knicker ja auch mit, richtig?
Ja, das ist richtig. Aber dazu möchte ich noch mal ganz, ganz wichtig was sagen, weil mich das schon seit ein paar Monaten jetzt auch sehr beschäftigt. Es geht ja immer um Stimmungsübertragung. Und es wird halt so, wie du es jetzt auch beschrieben hast, ne? Also wenn der Halter selbst angespannt ist, überträgt sich das natürlich auf den Hund. Aber wenn der Hund tatsächlich ein Problem in Hundebegegnungen hat und das wird nicht ausgelöst durch den Menschen, also jetzt in meinem Beispiel, hat der Knicker mit Sicherheit auch ängstlich reagiert auf andere Hunde, weil ich ängstlich war. So, wenn aber der Hund generell Probleme mit anderen Hunden hat, dann kann ich als Mensch so gechillt sein, wie ich will, dann wird mein Hund ausrasten. Und ich finde es immer ganz, ganz unfair, und das haben wir natürlich auch bei mir in der Gruppe, deswegen bin ich so sehr sensibel für dieses Thema, dass wenn es da um Problematiken in Hundebegegnungen und so geht, dass immer gesagt wird, ey, du als Mensch, du musst einfach mal entspannen. So, und es gibt Situationen, da kann man nicht entspannen. Wenn ich mit meinem Hund, mit meinem Knicker, wo ich weiß, der hat Probleme in Hundebegegnungen mit großen Hunden, der ist dem nicht gewachsen, der kann sich diesen Hunden nicht in den Weg stellen. Das heißt, der fällt sofort in Fluchtverhalten, der deeskaliert ohne Ende. Und die Hunde, wenn du einen Hund hast, der selber unsicher ist, der neigt sehr, sehr schnell dazu, den Knicker zu mobben. Das kenne ich. Das heißt, ich leine den Knicker in Hundebegegnung immer an, grundsätzlich, damit er gesichert ist, weil er schon mal geflüchtet ist, kopflos. Und ganz ehrlich, egal, was ich weiß und egal, wie, ne, was ich mir mittlerweile angeeignet habe, wenn ich einen großen Hund auf uns zugeballert kommen sehe und sehe, der kommt gerade, der kommt frontal und der kommt sehr schnell, und ich weiß, dass mein Hund ihm nichts entgegensetzt, außer sich hinter meinen Beinen zu verstecken oder auf meinen Arm zu wollen, dann habe ich Angst. Ich habe Angst um meinen Hund, weil ich weiß, dass der sich nicht wehren wird. Und je nachdem, wie der andere drauf ist, wird er das ausnutzen. Ne? Und dann finde ich, ist diese Angst so total normal. Und die gestehe ich mir auch ein. Und da kann ich auch machen, was ich will. Die geht nicht weg. Ich habe natürlich in dem Moment Strategien für mich entwickelt. Das heißt, ich gebe meinem Hund Signale. Ich sage dem, hey, das schaffen wir. Ne? Und ich gucke, dass ich den anderen wegkriege. Ich gucke, dass ich mit dem Hundehalter in Kontakt komme, dass ich die Situation geregelt kriege. Das heißt, ich bin nicht panisch und kopflos, lange nicht mehr. Aber trotzdem habe ich diese Angst in mir und auch Anspannung. Und mir gehen auch anschließend die Finger, und ne, wenn es ein richtiger. So, aber das gehört für mich dazu, weil ich mit meinem Hund zusammenlebe. Und ich weiß dem seine Schwächen. Und dementsprechend kenne ich auch unsere Grenzen, die wir auch zusammen als Team haben. Und das finde ich nochmal, glaube ich, ganz wichtig. Ist jetzt weit weg vom Arbeitsheft, ne? Aber das wollte ich schon mal lange gesagt haben. So.
Liebe, du darfst hier sagen, was du willst. Das Thema, ich nenne es jetzt mal, sich selbst in einer Situation unwohl fühlen oder sogar tatsächlich Angst zu haben. Leute da draußen, das ist völlig legitim. Ein Dackel hat schlicht und ergreifend einer Dogge nichts entgegenzusetzen. Ich darf das sagen, ich habe 5 Dackel und 2 Doggen und 2 Dackel gehabt. Selbst wenn die Dogge was Nettes möchte, die tritt dumm auf den Dackel, dann war es das. Also gewisse Situationen ist es legitim, dass man da Angst hat. Wichtig ist einfach nur, was du auch schon sagtest, nicht kopflos und panisch zu reagieren. Und das große Problem bei den Spaziergängen ist halt, wenn man gut ist, kann man sich selber vielleicht zu 95% kontrollieren. Man kann, wenn man richtig gut ist, seinen Hund vielleicht zu 85% kontrollieren. die Umwelt kontrollieren wir zu 0%. Das heißt, wir agieren dann nicht, sondern wir müssen dann da reagieren und das eben möglichst so, dass es deeskalierend ist und dass eben niemand zu Schaden kommt. Und es ist einfach so, es gibt Hundehalter, die tatsächlich dann einfach denken, mein Hund ist der Schnellere, dem passiert eh nichts. Ich mag jetzt nichts weiter über diese Art von Hundehalter sagen. Ich weiß nur, die gibt es und die werden wir mit der Mein Herz bellt, die eben für den fairen und freundschaftlichen Umgang mit dem Hund steht, auch nicht erreichen und auch nicht ändern. Aber wir können zumindest dafür Sorge tragen, dass verantwortungsvolle Hundehalter dann eben zukünftig richtig reagieren. Und ja, im Zweifelsfall, wenn ich da hinten diesen Hund sehe, wo ich weiß, der ist permanent auf Krawall gebürstet und ich habe dem nichts entgegenzubringen, dann drehe ich um. Da vergebe ich mir nichts. Ja, so nach dem Motto, ja, aber dann habe ich ja verloren. Ich habe nicht verloren, ich habe Stärke bewiesen. Stärke für meinen Hund, um zu sagen, mit dem Schwachmaten da hinten, sowohl dem Vierbeinigen als auch dem Zweibeinigen, möchte ich mich nicht mehr auseinandersetzen. Ich gehe der Situation aus dem Weg und das ist völlig legitim und man kann dann auch mal, ja, ich sage mal so schön, die Faust in der Tasche machen und sagen, boah, ja, aber vielleicht trifft man ihn morgen eben nicht. Also ich kann halt nicht sagen, du darfst da nicht mehr spazieren gehen, aber ich kann der Situation zumindest versuchen, aus dem Weg zu gehen. Und wenn ich so einer Situation nicht aus dem Weg gehen kann, dann kann ich aber, wenn ich das Arbeitsheft mir wenigstens mal wirklich durchgeschaut habe, Notizen gemacht habe, kann ich dann aber sagen, okay, ich reagiere jetzt so oder so. Ich versuche, diese Situation, auch wenn sie mir Angst macht, zu managen. Richtig?
Genau, genau. Und halt einfach wirklich die Situation einschätzen zu können, ob es überhaupt Sinn macht, jetzt Krawall zu machen. Ne? Also es kommt ein anderer Hund zu uns hin und dann, ich kann mich erinnern an frühere Zeiten, wo ich die alle in die Flucht getrieben habe. Also ich habe versucht, sie in die Flucht zu treiben, mit großem Gepöse und Gebrüll, wie man mir das beigebracht hatte. Heute weiß ich, wie gefährlich das war, weil ein Hund, der freundlich ankommt, da kann so einen aversiven Reiz, den ich in dem Moment von mir gebe, kann dazu beitragen, dass eine Situation eskaliert. Ich habe übrigens auch nie geschafft, dass auch nur irgendeiner mal weggelaufen ist von mir. Also ich bin da körpersprachlich wohl wirklich sehr unbegabt. Deswegen mache ich jetzt den sanften und weichen und fairen Weg. Komme ich einfach viel besser mit, klar. Das nur so ganz am Rande. Ja, also ich kann Situationen besser einschätzen mit dem Arbeitsheft. Und es gibt tatsächlich auch zu dem Arbeitsheft seit ganz kurzem ein Video Seminar quasi, also was man, das hat knappe 45 Minuten voll gequatscht mit mir in einer Tour. Kann ich, wie man hier feststellt. Da habe ich nochmal alles zusammengefasst, nochmal weiteren Input hinzugegeben, so ein bisschen in anderen Worten gefasst. Und es ist geplant in Kürze, das wird auch nicht mehr lange dauern, wird es einen betreuten Online-Kurs geben, wo man also diese ganzen einzelnen Schritte einzeln zusammen abarbeitet. Das heißt, man kann dann auch Videos einstellen und so.
Und das heißt, ich habe das Arbeitsheft und das Heft hat ja, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 10 Arbeitstitel. Ich weiß es jetzt nicht genau. Schau mal bitte.
Ich guck mal. Ich weiß nur, es hat 36 Seiten.
Ja.
Und es hat 10 Beobachtungsaufgaben.
Das wusste ich doch. Ich habe es nämlich auch durchgehauen. Ja. Ich weiß, was in deinem Buch steht.
Sehr gut.
Das heißt, ich habe das Arbeitsbuch, ich habe die 10 Arbeitsaufgaben und in dem Kurs gehen wir dann praktisch natürlich online, Corona-bedingt immer noch, Schritt für Schritt die einzelnen Arbeitsbereiche durch. Ich bin nicht alleine, da ist eben tatsächlich dann das betreute Lernen sozusagen. Und das Arbeitsheft dient mir da als Basis dafür, dass ich dann praktisch sage, okay, heute machen wir die erste Aufgabe. Ich stelle es dann online und dann schaust du oder deine Trainerkollegen darüber oder wie habe ich mir das vorzustellen? Du schaust
dann genau, da bin ich dann Mutterseelen alleine. Nein, also ich werde den Kurs natürlich betreuen und man braucht dazu nicht zwingend das Arbeitsheft. Also das ist, ja, kann man, also man, es schadet natürlich nicht, aber man braucht es halt nicht zwingend, weil die Aufgaben natürlich alle einzeln beschrieben werden. Und wenn ich jetzt, ich sag mal jetzt, ich habe mir das Arbeitsheft jetzt geholt, ich arbeite das durch und ich habe festgestellt, okay, ich könnte hier und da Hilfe gebrauchen, dann macht es mit Sicherheit Sinn, diesen betreuten Kurs zu machen. Ja, kann man gerne machen, aber wie gesagt, der braucht noch ein paar Tage, der ist gerade in der Entwicklung.
Das heißt aber, dieser Kurs hat jetzt keinen festen Startpunkt. Also der fängt jetzt nicht an am, ich sage jetzt einfach mal, am 1.3. und endet am 1.4., sondern ich kann, wenn er denn dann fertig ist, den buchen und sagen, so, ich fange jetzt an. Oder ist das praktisch ein fester Zeitraum, in dem dieser Kursus läuft?
Also der wird das erste Mal definitiv mit einem festen Zeitpunkt starten. Einfach auch für mich, um zu sehen, wie viel Zeit wir letztendlich brauchen zwischen den einzelnen Schritten und so. Das ist erstmal so geplant und wie sich das dann weiterentwickelt, wird man sehen. Also technisch bin ich da immer, muss ich immer gucken, wie ich es am besten hinkriege. Und von daher, ja, soll der erste tatsächlich zum bestimmten Zeitpunkt starten. Und ja, dann gucken wir mal, wie es weitergeht.
Okay, dann fassen wir jetzt noch einmal zusammen. Das Buch hat, das hast du gerade schon so schön gesagt, 36 Seiten, 10 Arbeitsaufgaben sind da drin in dem Arbeitsheft. Es kostet
5,50 €.
5,50 € zuzüglich Versand. Wir werden unter dem Video natürlich den Link zum Buchshop einstellen. Sobald du den Link für das betreute Lernen hast, stelle ich den auch gerne darunter ein. Und wir werden unter dem Video noch einstellen, was du gerade gesagt hast, was jetzt schon online ist. Hilf mir noch mal kurz.
Das Videoseminar.
Das Videoseminar, das gibt es ja schon, richtig?
Das gibt es schon und du findest das aber alles unter dem Shop-Link, den du jetzt einstellst.
Das heißt, also, jeder findet das, also wir stellen es unter das Video ein und das gibt es schon. Das Videoseminar, nur noch mal zur Erklärung, ist tatsächlich etwas, was ich mir, ich nenne es jetzt mal losgelöst, einfach anschauen kann.
Mhm. Genau.
Gut. Genau. Das heißt, auch online einfach anschauen, das ist zeitlich, ich buche das sozusagen und kann mir das anschauen. Das hat jetzt nichts mit dem betreuten Lernseminar zu tun.
Genau, also dieses Videoseminar kannst du jetzt kaufen und sobald der Zahlungseingang eingegangen ist, also wenn du es zum Beispiel per PayPal oder so bezahlst, dann kriegst du sofort den Link mit Kennwort zu dem Video und kannst also sofort loslegen, kannst das gucken, kannst zwischendurch auf Pause machen, du kannst zwischendurch, was weiß ich, in Urlaub fahren. Ach nee, Urlaub geht aktuell nicht. Aber du bist völlig frei. Du kannst es dir 1000-mal angucken, du kannst es dir einmal angucken. Du kannst quasi, außer es vervielfältigen und weitergeben, das darfst du natürlich nicht. Aber alles andere darfst du damit machen und immer wieder gucken und ja.
Super, das heißt, wir verbleiben auf jeden Fall so, sobald du mir das Stichwort gibst, Anja, das betreute Seminar ist jetzt auch online, werde ich den Link auch darunter einfügen oder ist es tatsächlich so, der Shop-Link und dann finden die Leute das schon, das heißt, ich muss nichts einfügen, die Leute finden immer alles unter dem, super.
Genau, super, alles, was es von Sprichhund gibt. Vielleicht noch mal kurz als Anmerkung, diese ganzen Sprichhund-Artikel gibt es nicht, um mich letztendlich reich zu machen. Es wäre schön, ich würde mich darüber freuen, ist aber nicht der Fall. Tatsächlich ist es bisher immer so, dass ich alles, was reinkommt an Einnahmen, wieder in das Projekt stecke und auch selber dafür keinen Arbeitslohn oder so kriege. Das heißt, meine Arbeitskraft in dem Moment ist völlig frei und umsonst. Einfach, ich mache das, weil ich es ja aus tiefstem Herzen mache. Ich glaube, wer mich
weil
jetzt...
Weil dein Herz auch bellt, so wie meins.
Genau, wirklich aus Überzeugung. Und ja, alles fließt wieder rein ins Projekt. Also wer diese Sachen kauft, der unterstützt damit in erster Linie erstmal das Projekt und nicht meinen Lebensunterhalt.
Okay, das war natürlich schon mal nochmal wichtig auch zu sagen, weil du weißt, mein Herz schlägt auch für den Tierschutz. Was ich alles mache für die Mein Herz bellt, das geht halt auch immer in den Tierschutz oder die Hundeimpression mit dem Charity-Kalender fürs Hundehospiz. Es ist einfach wichtig und wenn man was Gutes tun kann, dann sollte man das tun. Also jeder kann was tun, da bin ich ganz bei dir. Ein Hinweis noch, den Link zur Facebook-Gruppe, den verlinke ich auch unten drunter, richtig? Das heißt, alles findet man bei dir. Sollte irgendetwas wiedererwartend nicht verlinkt sein, deine Homepage wird ja auch verlinkt. Das heißt, auf deiner Homepage kann man dann auch alles nochmal durchschnüffeln. Und ja, ansonsten, wenn noch Fragen sind, denke ich, können die Leute sich auf jeden Fall auch immer an dich wenden. Dann sage ich jetzt für heute erstmal, herzlichen Dank für das tolle Interview, weil das Thema Hundebegegnungen ist einfach super wichtig und ich freue mich schon auf das nächste Thema.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch. Bis dann.